Ja, herzlich willkommen zu den Chemnitzer Linux-Tagen 2018. Im Strang oder Virtualisierung geht es heute hier im Raum 4 bis Mittag. Einen krankheitsbedingten Ausfall haben wir. Eigentlich hätten wir zwei Referenten, beziehungsweise eine Referentin und einen Referenten gehabt, aber der Herr Seitz wird sicherlich auch alleine bewältigen, hat er mir eben gesagt.
Doch, und wird dann funktionieren.
Ja, und es geht die Grundlagen virtuell, physikalisch. Und ja, ich übergebe mal einfach, ich will gar nicht so lange aufhalten.
Ja, vielen Dank. Schönen guten Morgen, 9 Uhr. Erstaunlich, dass schon so viele Menschen wach sind. Danke. Ja, ich bin nicht die Frau de Seef. Sie hat den Vortrag vorbereitet. Es ist auch ihr Thema. Wir hatten allerdings da schon sehr viel gemeinsam drüber gesprochen. Ich muss sagen, Melanie und ich sind da nicht unbedingt immer einer Meinung, aber ich werde versuchen, Ihren Vortrag so zu halten, als dass ich Ihre Meinung wiedergebe. Okay, das Thema ist, virtuell ist nicht physikalisch, ist nicht Physik. Was ist damit gemeint? Gemeint ist, dass wir heutzutage ja sehr viele Maschinen in allen möglichen Umgebungen betreiben. Teile davon sind auch Physik, das heißt physikalische Maschinen, die ganzen Laptops, die ihr gerade vor euch stehen habt, versus virtuelle Maschinen. Und da gibt es ja sehr, sehr viele Ideen, wo wir gerade in die Zukunft hingehen können, wenn man Cloud mal weiterdenkt. Aber zum Thema. Wir sollten, wenn wir Maschinen betrachten, die Art so einer Maschine berücksichtigen, einfach um zu sehen, was haben wir für Funktionalitäten, was haben wir für Möglichkeiten. Und die sind eben deutlich unterschiedlich. Ich habe auf einer physikalischen Maschine ganz andere Möglichkeiten als auf einer virtuellen Maschine. Ich kann nicht sagen, das eine ist besser oder schlechter. Ich kann nur sagen, es verhält sich deutlich unterschiedlich. Und das sollte ich berücksichtigen. Man sollte drüber nachdenken und sich möglicherweise eine größere Werkzeugsammlung holen als den besagten Hammer, weil dann sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Das finde ich ganz nett, diesen Spruch. Aber was haben wir denn eigentlich? Wie funktioniert Virtualisierung? Was bedeutet Virtualisierung für uns? Und wie sieht das in der Basis aus? Was unterscheidet die von Blech, hat Melanie hier geschrieben, von einer physikalischen Maschine? Und wie kann ich sie einsetzen? Das sind die Topics, darum geht es jetzt. Das ist das Thema. Und ich bin mir relativ sicher, dass jeder von euch schon mal eine virtuelle Maschine in der Hand hatte. In der Hand ist jetzt natürlich nicht ganz ernst gemeint. Ich denke, jeder kennt sowas. Oder irgendjemand dabei, der noch nie ein VirtualBox oder ähnliches auf seinem Desktop benutzt hat? Sehr schön. Das heißt, dann haben wir gar keinen Anfänger-Talk, dann haben wir doch eigentlich schon so Intermediate. Wie funktioniert Virtualisierung auf x86-Hardware? x86, ich hätte es darauf nicht unbedingt einschränken müssen, sollen. Es ist einfach der größte technische Player gerade, x86. ARM ist auch aktiv, aber es ist kompliziert. Danke, danke. Ja, die Frage war gerade x64. Natürlich meine ich die x86-Plattform, egal in 32 oder 64-Bit. Worauf ich raus will, sehen wir auf der nächsten Folie. Wir haben eine Architektur, die sich in Ringen organisiert. Diese Ringe bedeuten eine gewisse Macht über die Hardware, die da ist, nutzen zu können. Das heißt, Hardware ansprechen zu können, Hardware-Treiber, die mit einem USB-Gerät, mit einer Festplatte, mit einem RAM-Riegel oder auch mit CPU-Teilen arbeiten. Und da haben wir einen Unterschied zur Virtualisierung, wenn wir das Ganze betrachten, wie es auf Hardware funktioniert. Diese Ringe sind Privilegierungsringe. Das heißt, ich habe einen Privileged Mode, Ring 0 nennt er sich. Ich weiß nicht, wer sich heutzutage damit auseinandersetzt, geht da wahrscheinlich noch weiter. Es gibt da noch minus 1, minus 2 und so weiter. Intel hat sich da lustige Ideen einfallen lassen. Bedeutet, Ring 0 darf privilegiert auf der Hardware Dinge tun. Darf quasi dafür sorgen, dass auf bestimmten Leitungen Strom an, Strom aus ist. Darf Protokolle mit bestimmten Geräten sprechen oder mit allen Geräten. Mit allen Geräten, die da sind. Preisfrage am Rande, mit allen Geräten auf so einem Server? Nee, wir haben nämlich noch mehr und noch wichtigere Hardware, die gerade auch sehr von Sicherheitsforschern analysiert wird. Wir haben zum Beispiel Geräte wie ein IPMI oder ELOM oder, kennt ihr alle, Remote Management, iDrug, sagen manche Hersteller dazu. Die kann ich nicht verwalten. Die arbeiten noch privilegierter, als meine privilegierten Software-Ringe das Ganze vorgeben. Okay, ich denke, das ist soweit klar. Je kleiner der Counter in diesem Ring, desto privilegierter. Ich führe das jetzt nicht weiter aus, wie das im Detail aussieht. Am Ende ist der User Mode. User Mode sind die Prozesse, die ich als normaler Benutzer auf meinem System starte, die nicht mit der Hardware reden. Und wenn sie mit der Hardware reden, dann über eine Kernel-Abstraktion und die dann wieder im Ring 0 läuft, Kernel Code. Das Ganze ist abstrahiert. Wenn ich mir so eine Schicht anschaue mit einem Host, auf dem ein Betriebssystem läuft und mehrere virtuelle Maschinen, VMs, dann sehe ich, dass meine VM1, VM2 hier in diesem Beispiel nicht mit der Hardware spricht. Die kommt da nicht hin. Das ist erstmal der größte Unterschied daran. Eine virtuelle Maschine hat zwingend keine Hardware und kann sie auch nicht steuern. Und selbst wenn sie die hätte, hätte sie keine Rechte, die darauf auszuführen oder Code darauf privilegiert auszuführen. Wir brauchen eine Abstraktion. Wir brauchen eine Abstraktion in der Virtualisierung. Das ist eben die Virtualisierungsschicht selbst. Und da haben wir verschiedene Lösungsansätze. Melanie hat da sehr weit in die Vergangenheit gegraben. Sie hat einen Lösungsansatz gefunden, den VMware, ich mag die ja nicht so, VMware mal hatte. Die haben Binary Translation gebaut. Das heißt, die haben Systemcalls, die die Hardware ansprechen, in eine Übersetzungstabelle gepackt und haben Code, der eigentlich privilegierter Code ist, in nicht privilegierten Code umgewandelt, um daraufhin andere Aktionen auszuleiten. Das ist Binary Translation, heißt dieser Prozess oder diese Art der Übersetzung, einer sehr flachen Virtualisierung. Und da habe ich eben die Möglichkeit, sehr performant, dadurch, weil eben nur Übersetzungen stattfinden, mit einer VM zu arbeiten. Und die Anwendung selbst läuft im User-Mode, wird übersetzt in einem Betriebssystem und einem Hypervisor. Ein Hypervisor ist genau das, was eine Hardware zerlegt, zerteilt, in verschiedene Partitionen, wenn man so möchte, packt. Gibt es in unterschiedlichsten Ausführungen. Eine davon ist eine Binary Translation. Wir sind nicht mehr 98, wir sind 2018 mittlerweile, das ist echt alt, ist aber tatsächlich immer noch Teil. Komme ich gleich zu. Die nächste Generation einer performanten Virtualisierung war das Übersetzen nicht über das Injecten von Code in Tabellen zu machen. Das Gastsystem wusste nichts davon, dass es virtualisiert wurde. Hier kommt ein anderer Ansatz zum Tragen. Hier sage ich, ich baue einfach einen Frontend-Code und einen Backend-Code. Der Frontend-Code kommt auf meine virtuelle Maschine und spricht mit Backend-Code auf meiner physikalischen Maschine. Und dann baue ich quasi Treiber. Ich baue einen eigenen Treiber. Und diesen Treiber lasse ich kommunizieren mit zwei Teilen. Eine Schicht davon läuft im Host, die andere Schicht läuft im Gast. Darüber findet eine Kommunikation statt. Und dann habe ich auch die Möglichkeit, im Host-System Dinge zu steuern. Das Ganze nennt sich Hypercalls. Ein total schöner Name, finde ich, Hyper. Und der führt eben Code aus für den Hypervisor, erkläre ich gleich noch, und daraufhin dann im Host-System. Es ist eine andere Art. Hier weiß das Gastsystem zwingend, dass es virtualisiert ist, weil es Treiber einsetzt, die es notwendig machen, überhaupt arbeiten zu können. Das betrifft die Disk, das betrifft Netzwerk. Das sind die wesentlichen Komponenten. CPU, schwieriger, also schwieriger über Hypercalls abzudecken, sondern das ist eher über Timeslicing. RAM, RAM-Partitionierung oder RAM-Adressierung findet auch über solche Routinen statt. Wenn man in Linux zum Beispiel beim Booten zuschaut oder im Kernel Demask Buffer nachschaut, sieht man, dass solche Hypercall-Routinen verwendet werden, zum Beispiel auf Xen-Paravirtualisierung. Nächste Variante, 2007, wir sind wieder ein Stück weiter in die Zukunft gekommen. Wir haben eine weitere Möglichkeit der Virtualisierung gefunden. Jetzt haben Hardwarehersteller reagiert. Also so um 2005, 2006 rum haben Hardwarehersteller auf die zunehmende Begehrlichkeit, Maschinen zu partitionieren, eventuell vielleicht zu virtualisieren, reagiert und haben sowas wie Intel VTD oder VTX gebaut. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal gesehen hat, BIOS. Es gibt da eine ganze Reihe oder DMAR. Also es gibt da sehr viele Einstellungen, die ich vornehmen kann, um Features in der Hardware einzuschalten, die es möglich machen, auf Hardware-Seite schon dieses Ring-Null-Problem zu lösen. Da schon zu sagen, ich partitioniere und eine Funktion, die links von einer virtuellen Maschine bearbeitet wird, beeinflusst nicht den Code vom Host-System oder von einer anderen Maschine, die rechts läuft oder weiterläuft. Das ist Hardware unterstützt oder Hardware Assisted, das Gleiche, bedeutet, ich habe auch wieder ein Host-System mit entsprechendem Code für diese Hardware-Unterstützung und die Anwendung, die im User-Mode läuft. Jeder kennt das, jeder hat sich vielleicht schon mal, hoffe ich mal, ein KVM angeguckt oder Linux-KVM, also KVM-virtuelle Maschinen. Da funktioniert es genau so, dass ich, wenn ich mir die Module meines Host-Systems anschaue, dann habe ich da ein KVM-Modul geladen und ein Intel- oder AMD-KVM-Modul, was eben genau die Übersetzungsroutinen für Hardware-Assisted Virtualization enthält. Jo. Heutzutage haben wir kaum noch Reihenformen an den einzelnen Methoden, wie das damals 1998 von VMware angefangen wurde, über 2003 Xen-Paravirtualization lief, dann über Vollvirtualisierung mit KVM. Wir haben heutzutage Mischformen und alle bedienen sich mehr oder weniger aus der gleichen Codebase. Wir haben sehr viel Emulation dabei. Ich weiß nicht, ob ihr das QEMU-Projekt kennt. Das ist eigentlich mal ein Prozessor-Emulator gewesen. Mittlerweile emuliert der ganze Treiberschichten um virtuelle Netzwerkadapter. Oder falsch, virtuell ist das nicht. Er baut es nach. Emulation ist ich baue in Software eine Hardware nach und tue so, als würde sie sich so verhalten. Das ist auch relativ teuer, weil das muss ja übersetzt werden. Das, was ein Chip macht, so ein ASIC, wird dann eben in Software ausgeführt und das dauert eben länger. Aber es hilft wahnsinnig zum Bootstrappen von Mischformen, weil ich kann erstmal emulieren und sobald ich meine Paravirtualisierung zum Beispiel am Start habe, mein Gastsystem weiß, dass es virtualisiert ist, kann es umschalten. Und auch das sehe ich bei KVM und bei Xen HVM, also Vollvirtualisierungsmodulen, dass mein Kernel während der Bootzeit sagt, er blacklistet jetzt sowas wie HDA und HDB-Disks, die er vorher emuliert bekommen hat, um dann zu sagen, ich schalte jetzt um auf VDA oder XVDA, je nachdem, was ich für einen Hypervisor habe, das Modell ist das gleiche. Ich habe dadurch, dass ich mich heutzutage aus vielen Modellen bediene, einfach einen immensen Vorteil. Ich kann so tun, als hätte ich sowas Ähnliches wie eine Hardware da, weil es ist ja sehr viel Emulation mit dabei. Aber ich habe auch eine hohe Performance drin, weil ich die einzelnen Modelle von Binary Translation über Hardware Assisted, über Paravirtualisierung verwenden kann. Deswegen vorhin x86, weil die Unterstützung der Hardware ist auf AMD zwar auch vorhanden, mittlerweile aber gänzlich anders gelöst. Jo. Wie funktioniert die Virtualisierung? Immer noch. Plattformen zum Betrieb einer virtuellen Maschine könnten verschiedene Basen oder wie soll ich sagen, es gibt verschiedene Requirements, die es notwendig machen oder notwendig machen könnten zu virtualisieren. Warum will ich mich denn eigentlich damit beschäftigen? Warum setze ich nicht einfach Physik hin? Warum stelle ich nicht einfach ein Blech neben das andere? Warum will ich das machen? Hier sind ein paar Beispiele. Installation eines Hypervisors auf einem Arbeitsplatzrechner. Jo. vielleicht will ich einfach noch ein Windows haben oder was ähnlich Absurdes. Entschuldigung. Vielleicht will ich einfach unabhängig von meiner Hardware noch eine kleine Maschine haben mit einem anderen Betriebssystem. Dann kann ich das auf meinem Desktop machen. Sehr bekannt, VirtualBox, mittlerweile von Oracle, früher mal Innotec gewesen, sehr, sehr alt, arbeitet auch mittlerweile mit allen Mischformen der Virtualisierung und ist absolut valide. Kann man benutzen, funktioniert. Oder vielleicht, ich habe kleines mittelständisches Unternehmen, ich habe im Keller einen Schrank voller Server stehen, ich will die vielleicht redundanter ausführen, ich will die vielleicht konsolidieren, ich will vielleicht flexibler damit umgehen können. Könnte ich mir vorstellen, da einen kleinen, und wenn es nur zwei Knoten sind, Virtualisierungscluster zu bauen und alles in VMs auszuführen. Wenn die Performance mitspielt, wenn die Architektur mitspielt und so weiter. Aber ist absolut valide zu sagen, ich sorge jetzt nicht total umständlich, weil ich nur ein Admin bin in dieser Firma, für eine Ausfallsicherheit jedes einzelnen Dienstes. Mir reicht es, wenn meine kompletten Maschinen gebackupt und, keine Ahnung, im 10-Minuten-Takt gesnapshottet werden und ich die wiederherstellen kann. Reicht mir voll aus und wenn sie kaputt gehen, dann starte ich sie halt neu. Kann ein valider Use Case sein. So ein eigener Virtualisierungscluster, KMUs haben sowas sehr häufig. Weit größer. Die beiden anderen Punkte würde ich jetzt mal umdrehen. Ich fange jetzt mal mit dem vierten oder ich mache mit dem vierten weiter. Weit größer wäre es jetzt zu sagen, ich löse mich von dem Konzept dieser, ich packe eine physikalische Maschine virtuell in einen Container, also dieses P2V nennt sich das, Physic to Virtual, ich migriere das Ganze und behandle es aber danach nicht anders. Also ich fasse mein, was auch immer, Oracle-Datenbank-Server danach noch genauso an, wie ich ihn vorher angefasst habe. Ich mache genauso meine Backups, ich mache genauso meine Verwaltung, ich mache genau den gleichen Quatsch wie früher, nur dass es jetzt keine Hardware mehr ist, sondern virtuell ist. Das ist der eine Ansatz von einem eigenen Virtualisierungscluster, ist hier gemeint. Der andere Ansatz ist, ich bin ein Hipster-Unternehmen und meine Datenbank ist verteilt. Und die spricht auch nicht mehr sowas wie Oracle, sondern das ist jetzt eine Graph-Datenbank und die ist weit geiler. Und die ist vor allem auf keiner Maschine wirklich verortet. Ich verteile die einfach. Und dann komme ich an sowas, was sich heute Cloud nennt. Ich verteile meine Services auf viele, viele kleine Maschinen, Maschinchen, die vielleicht sogar noch weit weniger sind als ganze Maschinen. Heutzutage eher noch der Gedanke, in kleine Container zu packen. Container ist aber leider nicht Teil des Vortrags jetzt. Ich mache die Maschinen super klein und volatil. Ich baue sie auf, wenn ich sie brauche. Und wenn ich 1000 davon brauche, dann baue ich 1000 davon auf. Egal. Aber wenn ich sie nicht mehr brauche, und das ist das ganz Wichtige, muss ich sie wegwerfen. Cloud heißt, ich werfe Dinge weg, die ich nicht mehr brauche, sofort und wenn ich sie nicht mehr brauche, weil ich die nicht installiere. Ich lasse die installieren, ich lasse die deployen. Ich werde diese Maschine nie mit SSH anfassen. Auf keinen Fall. Wenn ich das tue, mache ich einen Fehler. Das kann ich in einer eigenen Private Cloud machen. Das kann ich natürlich auch weit größer tun. Auch da ist Virtualisierung im Einsatz. Wenn ihr Amazon anschaut, wenn ihr Azure anschaut oder die Google Cloud, das sind drei große Player, die immens große Ressourcen in eine Public Cloud Infrastructure gesetzt haben, die ich einfach bedienen kann. Das kann erstmal sehr günstig sein. Das kann die Implikation haben, dass vielleicht meine Daten auf Maschinen anderer Menschen sind. Das hat auf jeden Fall die Implikation, dass jeder einzelne Call, der ausgeführt wird, monetär abgedeckt sein muss. Für einen Entwickler kann das 2 Euro im Monat bedeuten, für eine Firma kann das auch ein paar hunderttausend an Amazon bedeuten, je nachdem, wie so ein Scale-Out eben funktioniert. Weil Scale-Out in so einer Cloud ist Sinn von einer Cloud. Gut, da habe ich eigentlich jetzt schon sehr viel vorgegriffen, wie unterscheidet sich eine virtuelle Maschine von Blech. Wir können da mal reinschauen. Ich gehe jetzt mal ein bisschen an die Basis zurück, ich roll mal ein Stück zurück. Lass uns mal anschauen, was wir denn wirklich sehen, wenn wir uns Maschinen anschauen. Auf einer virtuellen Maschine sehen wir Hardware, die es nicht gibt. Klar, wir haben eine Emulationsschicht. Wir können aber damit so umgehen, als wäre das so. Auf einer virtuellen Maschine konkurrieren VMs um Ressourcen auf ihren Hosts. Naja, das ist jetzt nicht, ich sage mal grammatikalisch nicht ganz korrekt, aber egal. VMs konkurrieren um Ressourcen. Das ist der nächste große Punkt, wo ich raus möchte. So eine Hardware hat endliche Ressourcen, wissen wir alle. Wenn wir da eine Applikation drauflaufen lassen, keine Ahnung, einen Webserver, irgendwann mit dem 1000. Request, fängt er an zu ächzen und ab dem 5000. beantwortet er den nicht mehr, weil die Hardware endlich ist, weil die ganze Architektur endlich ist. Es ist nicht nur ein Hardware-Problem, es ist ein Architektur- und Design-Problem. Also wenn es da um Skalierung geht. Packe ich virtuelle Maschinen auf so eine Hardware drauf, dann habe ich natürlich noch weit mehr Probleme. Dann konkurriert nicht nur meine Applikation um die Ressourcen der Hardware, dann konkurrieren eventuell viele Applikationen in vielen virtuellen Maschinen um die Ressourcen dieser Hardware, werden ja deswegen nicht mehr. Und in der virtuellen Maschine habe ich neue Betriebszustände. Irgendwie mal eine Idee, was ich damit meinen könnte? Ja, zum Beispiel nicht laufende VM wegen mangelnder Hostressourcen. Konkret, eine Maschine kann ich pausieren. Ich kann auf Pause drücken. Drückt mal auf so einem Hardware-Server auf Pause. Ist nicht, hat keine Pause-Taste. Also es gibt Betriebszustände, die ich vorher nicht abdecken musste, weil die auch gar nicht existent waren und gar nicht relevant für so eine Hardware. Die Frage ist, wie sieht es für das Betriebssystem aus, wie Standby? Nein, das Betriebssystem bewegt sich nicht mehr. Das ist wie eingefroren. Wenn ich einem Prozessor keinen Takt mehr gebe, dann arbeitet auch nichts mehr. Also, nichts. Hat noch weitere Implikationen, weil sowas wie unsere echte Welt läuft ja weiter. Also zum Beispiel eine Uhr. So ganz trivial. Bitte? Da komme ich gleich nochmal zu. Auf dieses Problem mit der Uhr komme ich gleich nochmal. Danke. Am Ende. Lasst uns die Fragen ans Ende packen. Genau, Entschuldigung. Was wollte ich sagen? Ja, Betriebszustände, die es gibt, konkret bewegt sich nichts. Wenn ich da auf Pause drücke, dann steht da was. Dann gibt es da keine Inkonsistenzen. Da kann nichts inkonsistent werden, weil es bewegt sich nicht. Ich kann deswegen auf einer Maschine, die auf Pause steht, trotzdem noch was kaputt machen. Weil ich so ist es nicht, aber das muss ich aktiv von außen tun. Lass uns mal gucken, wie wir denn mal schauen können, wie wir auf so eine Maschine draufkommen. Wir haben ja keine echte Tastatur, wir haben keine echte Maus, falls wir eine Maus brauchen. Wir haben auf keinen Fall einen echten Bildschirm, also ein Terminal. Wir können jetzt sagen, okay, Linux-Maschinen kommen wir eh mit SSH drauf. Klar, logisch, Netzwerk brauchen wir meistens. Wir haben in der Regel eine virtuelle Konsole. Virtual Console, VC, wie sie auch immer heißt, HVC, die je nach Emulations- oder Virtualisierungsmodell dem Gastsystem hingestellt wird, als wäre es eine echte TTY. Oder aber, wenn wir uns Xen oder KVM anschauen, dann haben wir so eine HVC 0 oder HVC 1. Das ist eine paravirtualisierte Konsole, die am Ende über einen QEMU Device Mapper auf einem VNC-Server landet. Das heißt, ich habe Softwarecode, das nach innen rein tut, als wäre es eine Konsole, Bildschirm, Tastatur, TTY, und nach außen eben ein VNC-Server oder einen RDP-Server kann es auch sein, irgendwas eben ist, mit dem ich das steuern kann. Und dann habe ich eine Konsole und kann das Ding bedienen. Wie gesagt, für Dinge, die ich infrastrukturell betrachte, nicht für Dinge, die ich Cloud betrachte. Muss man differenzieren. Ich habe heutzutage ein emuliertes BIOS da drin. Das heißt, ich kann, Mel hat jetzt ein Bild gemacht vom Grub. Ich habe ein BIOS, ich habe einen Bootloader, ich behandle das Ding wie eine normale Maschine. Bootet, ob sie virtuell ist oder Physik, interessiert mich heute nicht mehr. Rein technisch betrachtet brauchen wir auch sowas wie Netzwerk. Da wird es jetzt interessant. Da wird es wirklich interessant, wie kommt Netz an so eine VM ran? Und Netz ist ein essentieller Bestandteil von sowas. Wir haben Das ist jetzt von Xen geklaut, dieses Bild, aber egal, stellvertretend für Name It. Wir haben einen Treiber, der hier jetzt ETH0 Tab0 und auf der anderen Seite ETH0 Tab1 verbindet. Sei es ein paravirtualisierter Treiber, sei es ein emulierter Treiber, sei es ein Hardware-assisted Treiber. Ich habe auf jeden Fall etwas, das mir in der VM einen Teil anbietet und auf dem Host-System einen anderen Teil. Die sind verbunden. Damit spricht ein Frontend-Stückchen des Treiber-Codes mit einem Backend-Stückchen des Treiber-Codes und dieses Backend-Stückchen läuft auf dem Host-System. Hier muss ich gar nicht privilegiert arbeiten. Ist überhaupt nicht notwendig. Das ist rein in Anwendungsebene. Wenn ihr hier Tab 0, Tab 1 seht, dann seht ihr möglicherweise etwas, was euch bekannt vorkommt. Das sind Linux-Device-Namen, also Tab-Adapter, Tun-Adapter, L2 und L3, die ich da eben einsetzen kann. Und die kann ich binden. Die muss ich ja nicht auf mein Host-System binden. Die binde ich jetzt zum Beispiel auf einen, möglicherweise kennt jemand diese Konsole, auf einen OpenV-Switch. OpenV-Switch, das V steht übrigens für virtuell. Das ist ein Switch, der, ich weiß nicht, wenn ihr Switch-Konfigurationen vornehmt, von Juniper, Cisco, HP, was auch immer, dann werdet ihr feststellen, dass ihr relativ viel mit diesen Switchen machen könnt. Ihr könnt L2-Traffic damit einschränken, könnt L3 machen, ihr könnt bis Layer 7 hoch. Die Switche können BGP, also kann heutzutage alles auf Switchen machen. Der OpenV-Switch ist eine Softwareimplementierung, eine freie Softwareimplementierung eines funktionierenden L3-Switches, eines Managed L3-Switch. Und da kann ich jetzt natürlich Interfaces dran binden. Und da habe ich, wenn ich jetzt die Folie nochmal zurückgehe, da habe ich jetzt eben einen virtuellen Switch. Und an diesem virtuellen Switch ist sowohl eingesteckt, virtuell eingesteckt, meine VM, eine andere VM, und in Physik exemplarisch ETH0 und ETH1 aus meinem Host-System. Damit habe ich über einen virtuellen Switch die Konnektivität zu den Gästen hergestellt. Trivial. Heutzutage kann man da noch weit, weit mehr mitmachen. Ich könnte zum Beispiel, einfach nur, um es mal zu erwähnen, zwei virtuelle Switche hintereinander stacken, den ersten zum Verteilen des Traffics nehmen und zum Labeln und den zweiten meshen. Und könnte dann zum Beispiel über GRE eine komplette Cluster-Plattform mit virtuellen Switchen zusammenmeshen, dass da eine Fabric rauskommt und kann den Traffic echt intelligent durchrouten, ist es nicht wirklich, durchswitchen. Also man kann deutlich mehr machen. Wenn ihr das in Physik bauen wollt, braucht man Netzwerkkabel, ihr braucht Hardware, ihr braucht Strom, brauche ich so auch, aber ich muss das Zeug irgendwo reinstecken und reinstellen und das ist echt... Ich kann das anders behandeln. Ich kann hier ein Setup bauen, ich kann ein komplexes Setup bauen und es ist virtuell. Es ist Software. Ich muss nicht von meinem Tisch aufstehen. Von meinem Stuhl. Also ja. Genau, noch weitere paar Befehle. Wie kann ich das analysieren? Es gibt einen Befehl DMI-Decode, zeigt mir quasi die BIOS-Informationen von einem System. Also alles Linux hier, klar. LSPCI zeigt mir, kennt ihr alle, PCI-Bus, was da alles drin ist. Das /sys und /proc-Dateisystem zeigen mir Treiber-Internas und System-Internas. Es gibt noch einen Befehl LSCPU, der ist mittlerweile groß und mächtig genug, als dass er mir auch sagt, welche Virtualisierungsplattform unten drunter läuft und wie die funktioniert. Jo, also ich kann das identifizieren und habe jetzt hier zum Beispiel mal ein bisschen komplizierter rausgeholt aus dem Sys-Dateisystem die Information, was da an Treibern geladen ist. Hier sehe ich, ETH0 wird belegt von einem XenNet Front. Ich gehe noch mal kurz zurück. Quasi von dem ETH0 in der VM. Das ist jetzt hier dieses XenNet Front. Ja, ist ein Modul, Kernmodul, tut eben jetzt das Ganze. Natürlich gibt es ein Backend auch, also nicht nur NetFront, sondern auch NetBack im Host-System. Was Mel hier noch geschrieben hat, ist, weitere Dienste, die laufen auf einem Host-System, kind of. So ein KVM-Host hat für jeden Gast einen Prozess laufen, einen QEMU-Prozess. Im Gast muss er nichts laufen haben. Xen-Server hat auch einen QEMU-DM, je nach Device-Model laufen. Im Gast hat er einen kleinen Service laufen, eine Kommunikationsschnittstelle. Ich kann Vorteile nutzen. Ich kann zu dem Punkt kommen, Moment, wenn ich Frontend und Backend habe und die ohnehin schon kommunizieren, wieso soll das denn dann so aussehen, als wäre es ein ETH0-Device? Ist doch Blödsinn. Ich kann das Ding doch auch selbst verwenden. Lass mich doch selbst Software schreiben, die Frontend und Backend zusammensprechen lässt. Das kann ich nutzen. Ich kann Software schreiben, die über eine DMA-Pipeline VMs oder Host-Systeme zusammenbindet. Wird auch verwendet. Also ich kann Features daraus bauen und deklarieren. Ich muss das nicht als Hürde sehen, dass es problematisch ist, dass das jetzt keine echte Physik ist, sondern ich kann zweimal drüber nachdenken und Features daraus sehen. Also ich kann zusätzliche Dienste laufen lassen, die auf Physik alleine so früher gar nicht möglich gewesen wären. Okay, kommen wir zu Ressourcen. Ich habe das vorhin schon mal erwähnt. Viele Gastsysteme teilen sich die Hardware-Ressourcen eines Hosts und können dabei natürlich problematisch in die Quere kommen. Und dann gibt es ja immer noch die Leute, die euer Geld bezahlen oder auch die Hardware bezahlen und sagen, ja, aber wir haben jetzt diesen echt teuren Server gekauft, da kriegen wir doch noch mehr drauf, oder? Das kann doch nicht sein. Da muss doch noch was gehen. Und da kann auch was gehen. Wir können Dinge overcommitten. Wir können Dinge überbuchen, auf Deutsch gesagt. Wir können sagen, okay, da sind jetzt 12 Cores drin. Quatsch, wir machen 10 VMs, 6 Cores. Geht ja. Natürlich geht das. Es geht zu Lasten der Zeit. CPUs werden gescheduled und meine Zeit ist halt mal endlich. Irgendwann ist so ein Timescheduler halt einmal rum. Und wenn ich sage, okay, ich verbuche mehr davon, als ich habe, dann müssen andere warten. Dann kommen wir in diesen interessanten Pausezustand, zu dem können wir am Ende ja noch mal Fragen beantworten, weil dieser Betriebszustand Pause, den ich vorhin erwähnt habe, der passiert tausende Male in der Sekunde. So eine Maschine läuft ja nicht, sondern die ist ja eigentlich eher in Pausezeit als in der Laufzeit. Und da habe ich eben dann genau das Problem, dass ich mit den Faktoren, wie ich überbuche, wie ich meine Ressourcen plane, eben auch mal in die Quere komme oder darüber nachdenken muss, wie ich das besser in den Griff kriege. Ich kann CPU relativ easy overcommitten, das ist nur ein Time-Slice-Verfahren, steht halt dann auf Pause. Speicher kann ich nach anderen Kriterien überbuchen. Ich kann zum Beispiel sagen, das kennt ihr alle, also jeder hat VMware aus den 90ern mal angeguckt, Memory Ballooning. Ich kann einem Host-System sagen, du hast 4 GB RAM, wenn du sie brauchst. Wenn du sie gerade nicht brauchst, klaue ich dir 2 weg. Es ist heutzutage nicht mehr die eleganteste und nicht mehr die funktionierendste Strategie, weil mein Gastsystem muss damit natürlich umgehen. So ein Kernel, wenn ihr euch den mal näher anschaut, so ein Linux-Kernel, organisiert sich seine ideale Speicherstruktur, also die RAM-Speicherstruktur, während der Bootzeit. Das heißt, er guckt nach, wie viele Bänke er hat, wie die organisiert sind, wie die überhaupt aligned sind, und dann baut er sich darauf eine Strategie. Und dann nehmt ihr jetzt, wenn er das gemacht hat, die Hälfte weg. Die Strategie, die sich der Kernel gebaut hat, wird nicht mehr so funktionieren. Sie wird noch funktionieren, aber sie wird weder performant noch gut sein. Wenn ihr mehr Speicher reinsteckt zur Laufzeit, genau das Gleiche. Es ist weder performant noch gut. Euer Speichertakt könnt ihr vergessen. Ballooning, ich sag mal, das ist für Business Casper die verständlichste Möglichkeit, RAM zu überbuchen, technisch die ungünstigste. Was ich tun könnte zum Beispiel, wenn ihr KVM anschaut, die sagen zurzeit KSM oder Kernel Same Page Merging, bedeutet, ich bilde Prüfsummen über Speichersegmente und wenn die Prüfsummen gleich sind, verwerfe ich ein Speichersegment und verweise auf das mit der gleichen Prüfsumme. Das heißt, gleiche Inhalte, ich fahre 10 VMs hoch, die haben alle das gleiche Betriebssystem geladen, es ist relativ wahrscheinlich, dass die auch Speicher in irgendeiner Form gleich organisieren. Kann ich nehmen und kann sagen, okay, dann merge das zusammen. Funktioniert. Kann explodieren. Weil ihr habt jetzt so ein System und ihr stellt fest, naja, ist ja easy, da kriege ich ja nochmal 30 Maschinen drauf, die machen ja eh alle das Gleiche. Und dann fangen eure Maschinen an, mal was anderes zu machen. Und dann habt ihr keinen Speicher mehr. Speicher ist zu Ende. Weil dieses Merging nicht mehr funktioniert, weil es aufgelöst wird und dann, ja, dann explodiert euch so eine Wolke.
Ja. Macht das Merging Copy on Write?
Ja, das ist COW. Okay, ja, Memory Ballooning, ich habe es gerade schon gesagt, es ist einfach nochmal exemplarisch. Wir haben halt einfach noch ein paar kleine Konsolenfenster mit reingepackt. Ist jetzt sehr unspektakulär, man sieht nicht, was ich außenrum getan habe. Ich habe ein Gigramm geklaut. Sieht halt also aus. CPU, Overprovisioning, habe ich vorhin schon erwähnt, ist schwierig. Wenn ihr euch den Top anschaut, dann seht ihr, also jetzt von einem Host-System oder Gast-System ist irrelevant, kommt ja die gleiche Information, dann seht ihr an letzter Stelle für relativ neue Kernels mit relativ neuen Proc-Utils, da hinten noch eine Spalte ST. Diese Spalte ST ist Steal Time Accounting. Das heißt, das ist die Zeit, die verloren geht durch, ich war auf Pause gestanden. Nein, VMware lügt, belügt das Gastsystem und sagt, du warst gar nicht auf Pause. Das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. Alle anderen Virtualisierer sagen den Gästen die Wahrheit. Und dann lässt sich das auch accounten. Wenn ich sowas nicht haben will, weil mein Kunde sieht ja dann, dass ich vielleicht überbucht habe, ich kann einen Kernel-Parameter setzen, no steal time ack, und dann ist das auch weg. Habt ihr jetzt nicht von mir. Genau. Hier nochmal, was ich gerade schon gesagt habe. Was kann ein Grund dafür sein, dass überhaupt eine Zeit gestohlen wird, also eine Maschine auf Pause steht und die Realzeit weiterläuft? Der Host ist blockiert und die VMs laufen, oder eine VM ist, es kann beides sein. Es kann einen Host und einen Gast betreffen. Das ist, kann beides betreffen. Die laufen da im gleichen Kontext. Die haben, teilen sich die gleiche Zeit. Jupp. CPU und RAM Overcommitment. Ja. Bei Melanie hat da echt was Schönes geschrieben. Und sie hat recht. Wenn eine Maschine darunter leidet, dass sie overcommitted wurde, schaltet sie aus, startet sie neu, dann werden die Karten neu gemischt. Das ist, ich sag mal, wenn ihr gerade in Mittagspause gehen wollt und der Chef sagt, es ist alles viel zu lahm, ist das vielleicht die schnellste aller Möglichkeiten gerade. Natürlich erspart es nicht eine nachrangige Analyse. Ja, es ist jetzt einfach mal grob geraten und ganz ehrlich, das ist Erfahrungssatz, der da drin steht, weil das ist wirklich so. Gut, wir haben noch ein paar andere Probleme, wenn wir VMs betrachten. Zufallszahlen. Wer von euch verschlüsselt denn? Keiner. Oh. wenn ihr verschlüsselt, egal was es ist, oder Applikationen verschlüsseln, nehmt ihr vermutlich SSL. Und SSL braucht, egal welche Strategie und Verfahren ich anwende, Zufallszahlen. Es braucht eine hohe Entropie im System, die es abgreifen kann, um vernünftige Verschlüsselung aufzubauen. In so einer VM funktioniert es schwieriger als in Hardware. In Hardware habe ich Stromschwankungen, ich habe Netzlatenzen, ich habe CPUs, die mal. Ich hab Elektronik, die variiert. Ich kann auch noch mehr Elektronik reinstecken, die richtige Zufälle erzeugt. Ich kann da zum Beispiel mit kleinen Zerfalls, mit radioaktiven Elementen arbeiten, die zerfallen und der Zerfall gezählt wird. Damit kriege ich auch eine richtig gute Entropie hin. In Hardware. Also es gibt Karten, so PCI-Karten mit Entropiegeneratoren. In einer VM habe ich sowas nicht. In einer VM, ich habe es vorhin gesagt, steht ja die meiste Zeit ohnehin auf Pause und die Zeit, die sie bekommt, ist eh nicht die echte Zeit. Und wenn sie die bekommt, hat sie die zu 100%. Woher soll die eine Varianz in ihrer Zeit feststellen? Von außen ja, von innen läuft das alles ultra gleichförmig. Es ist richtig, richtig schwer für so einen Kernel aus einer VM vernünftige Zufallszahlen zu erzeugen. Spürt man unter Umständen, dass ganz trivial so ein SSH-Login einfach mal 20 Sekunden länger dauert als auf einer Physik. Weil da wird erstmal ein SSL-Handshake aufgebaut und kann halt dauern. Und erst wenn genügend Entropie gesammelt wurde, dann geht es weiter. Dagegen kann man ein bisschen was tun. Man kann mit Pseudo-Zufälligkeit arbeiten und da welche sammeln. Na, kann. Ah, nee, das steht schon da. RNG. Es gibt RNGs, Random Number Generators. Da gibt es eine ganze Reihe von. Wirt.io geht durch die Wirt.io-Pipeline und holt sich die echte RNG, falls eine da ist, vom Host-System. Kann natürlich auch überbuchen. Also irgendwann ist auch so ein RNG voll und liefert nicht mehr, weil er halt Zeit dafür braucht. Ich kann mit Pseudonummern arbeiten, PRNGs, Pseudo-Random Number Generators. Da gibt es eine, es gibt in den RNG-Tools oder es gibt den Havage-D. Havage ist eine mathematische Beschreibung von Pseudo-Zufallszahlen. Havage-D ist die Implementierung davon, funktioniert tadellos. Jo. Da muss ich kurz mal schauen. Das habe ich schon erzählt. Entschuldigung, ich bin da gerade ein bisschen vorausgeprescht schon über diese Folie. Was unterscheidet Maschinen von Blech? Immer noch Timekeeping, ja, das Zeitverhalten. Ich habe es vorhin schon erwähnt, da können wir im Nachgang auf jeden Fall noch mal drüber reden, weil im Wesentlichen sind wir nämlich auch schon fast durch. Wir können virtuelle Maschinen migrieren, in andere Zustände heben. Wir können sie so, backupen, alles Mögliche mitmachen, was wir mit einer Hardware nicht machen können. Live-Migration in der Praxis. Wie funktioniert sowas? Der RAM von der Maschine wird kopiert. Er wird kleiner gemacht. Wir haben ja vorhin schon gesagt, oder ich habe es gesagt, dass ich RAM dynamisch größer und kleiner machen kann. Ich kann RAM blacklisten und kann diese blacklisted RAM-Segmente kopieren und dann wieder freigeben. Also ein Freeze und ein Unfreeze machen und dann hat meine Maschine, außer dass er mal pausiert hat, nichts gemerkt und läuft woanders. Jupp, hier ist noch eine kurze Zeit. Pausierung zwischen der Live-Migration, während einer Live-Migration ist dann natürlich länger. Kommt dann auch darauf an, wie viel RAM da jetzt gefroren und aufgetaut wird. 200 bis 700 Millisekunden ist der Durchschnitt unserer kleinen Cluster. Das ist schon relativ lange. Also das ist schon fast eine Sekunde, wo sich auf einer VM nichts bewegt. Danach geht es allerdings weiter, als wäre nichts passiert. Ein Punkt noch, wie ich es einsetzen kann. Ich habe eine andere Form der Skalierung. Also ich kann anders damit umgehen. Das ist Physik. Also vertikale Skalierung ist Physik. Ich habe einen kleinen Server, er ist mir zu klein. Ich baue ihn größer, er ist mir zu klein. Ich baue ihn größer. Irgendwann hat das Ding ein Loch, das funktioniert nicht, das skaliert nicht endlos. VMs, strategisch betrachtet, skaliere ich eher horizontal. Ich baue viele, viele kleine, möglicherweise gleichförmige. Und ja. Davon halt viele. Was ich machen kann ist, ich kann ein ganzes Netz aufbauen. Ich habe vorhin den Open vSwitch kurz erklärt. In Kombination zu Ende gedacht, was wir vorhin gesehen haben, VMs mit Netzwerkadaptern und Konsolen, mit ihren freien Migrationsmöglichkeiten. Uns hindert nichts daran, eine komplette Infrastruktur zu bauen. Und das wird auch gebaut. Also wenn ihr dieses Infrastructure as a Service, IaaS, seht, das ist nichts anderes. Ich baue eine komplette Infrastruktur as a Service in VM oder vielleicht sogar in Cloud deployed, ohne dass ich die Maschinen händisch kenne. Jupp, und da ist eben der wesentliche Unterschied, Automatisierung und DevOps. Also hier merkt man halt deutlich, also wenn man nach Berlin kommt, merkt man das deutlich, dass dort die Firmen ein bisschen DevOpsiger sind. Es geht halt sehr über Konfigurationsmanagement. Ich konfiguriere nicht nur meine Software, sondern ich beschreibe in einem Konfigurationsmanagement, zum Beispiel Ansible, Chef, Puppet, name it, nicht nur meine Applikation und deren Definition und Konfiguration, sondern ich beschreibe gleich die komplette Infrastruktur, auf der das ausrollt. Und dann bekomme ich eben nicht nur meine Software deployed, sondern ich bekomme, wenn ich das umfangreicher mache, meine komplette Infrastruktur deployed, inklusive der Switches, inklusive der Border Gates, inklusive komplexer Netzwerkstrukturen, inklusive Cluster. Sowas geht. Sowas funktioniert. Wir hatten das schon mal mit einem SQL-Datenbank-Cluster gemacht. Ziemlich schön. Den beschrieben und danach muss nur noch Daten bekommen. Aber es steht als Cluster da. Ich will einen Cluster aus 3 Knoten. Okay, kriegst du. Was ich damit eben auch tun kann, das ist jetzt sehr dev-lastig, also sehr entwicklerlastig, ich kann über Continuous Integration bedeutet, ich fahre immer den gleichen Prozess, um ans gleiche Ziel zu kommen und werde nie davon abweichen und ich werde nicht händisch machen, sondern eine Software wird das für mich tun, kann ich nicht nur Dinge deployen, sondern ich kann auch testen. Ich kann sagen, baue mir mal ein Testszenario, gucke, ob es funktioniert, wenn es nicht funktioniert, reiß es wieder ein und sag mir, wo das Problem war. Jenkins ist eine Software, die sowas zum Beispiel macht. Genau, und als Konsequenz, das ist ein schöner Schlusssatz, den Melanie da geschrieben hat, Systemarchitekten, Entwickler und Admins arbeiten im Team. Oder Sinn dieses Team, es ist sehr, sehr übergreifend. Also sehr viele Techniken, wenn man das Ganze zu Ende betrachtet, sind durch Virtualisierung erst möglich geworden, populär geworden und zusammengewachsen. Sehr viel, was Entwickler tun an Software-Development, geht halt jetzt in Deployment. Sehr viel, was Admins tun, geht halt jetzt in Richtung Entwicklung. Siehe Chef und Ansible. Jo. Die sprechen 3 Sprachen, ja. Genau, aber wir sollten das Mikro jetzt nehmen.
Trotzdem erstmal einen herzlichen Dank an Herrn Seitz.
Dankeschön.
Und wenn jetzt noch Fragen sind, da wir das auch live als Livestream aufnehmen, bitte mit dem Mikro, ich gebe das mal weiter. Sonst müsste er nämlich alles wiederholen.
Ja, also meine Frage wäre jetzt, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass die Maschinen auf Pause gehen, dass man das irgendwie verhindern kann, wenn jetzt noch genug Ressourcen auf dem Host frei sind?
Pause verhindern würde bedeuten, nicht zu virtualisieren, weil das ist ein essentieller Bestandteil von allen Arbeitsmethodiken, wie sowas überhaupt funktioniert. Eine Migration ist einfach ich bleibe länger auf Pause und tue im Host-System einfach mehr, ich kopiere RAM. Es ist immanent. Also ich kann diese Zeiten verringern, ich kann sie für das Host-System unsichtbar machen oder für das Gastsystem, aber sie werden immer da sein. Ich habe immer ein Time-Scheduling-Verfahren, zumindest nach meinem Wissensstand heute, in jeder Form der Virtualisierung. Ja, wo ist das Mikro?
Hier. Die Sache ist halt zusammen, dieses Überbuchen, was du angesprochen hast, das hast du ja in einer gewissen Weise bei der Hardware auch schon, wenn der Prozessor dieses Hyper-Dings da, Bums da, von Herrn Intel, sag mal, da hast du ja auch nicht wirklich eine CPU, was weiß ich, hast einen Prozess, der läuft in Nice, bildet sich einen eigenen Prozessor zu haben und bremst das den Rest aus, der da eigentlich arbeiten soll. Und sag mal, wenn ich das nach oben noch übereinander packe mit meinen ganzen Virtualisierungsschichten, dann ist ja jedes, trifft Annahmen, die dir eigentlich gar nicht zutreffen. Was weiß ich, sage, hier hast du eine Netzwerkkarte, die schafft 10 Gigabit, bildet sich irgendwelche großen Puffer ein, die am Ende unten nicht wirklich ankommen. Sag mal, das Ganze kann sich da auch mächtig aufschaukeln, dass eigentlich gar nicht mehr richtig geht.
Das ist tatsächlich ein reales Problem, was du beschreibst. Dass Strategien vom Kernel oder von Treibern gebaut werden auf der Idee einer Hardware, die es hat. Wenn das aber nur eine Idee einer Hardware ist, 10 Gigabit-Karte zum Beispiel, ein Autotuning macht Buffer da draus und geht davon aus, es ist 10G. Ist aber vielleicht, weil es eine lokale Open vBridge ist, gar nicht limitiert, sondern macht auch 250G. Und dann ist es nicht mehr ideal. Da hast du absolut recht. Aber aktuelle Implementierung, gerade vom Linux-Kernel, arbeiten damit. Also es wird besser. Die Zukunft wird besser, soll ich sagen.
CPU-Overcommit kann ganz hässliche Effekte haben. Es macht ja der Hypervisor ein Scheduling dafür. Und der Hypervisor richtet sich nach der Definition der virtuellen Maschine. Das heißt, wenn der Hypervisor sagt, die VM hat 6 CPUs zugeordnet, dann wird er die ganze VM erst dann rannehmen, wenn 6 CPUs verfügbar sind für ihn. Und das ist ganz hässlich bei Overcommit, weil es nämlich dazu führt, dass die VMs, je mehr CPUs man ihnen zugeordnet hat, desto seltener rankommen oder desto länger warten müssen aufs Rankommen. Und irgendwann sinkt durch weitere CPUs der Durchsatz. Sehr hässlich.
Danke, danke. Absolut richtig. Und da würde ich noch was ergänzen tatsächlich dazu. Aktuelle CPUs arbeiten mit Caches. Die holen sehr, sehr, sehr viel ihrer Geschwindigkeit aus Caches, L1, L2, L3 Caches raus. Wenn ihr euch so eine CPU mal anschaut, heutzutage, ich habe ein 2-Prozessor-System, also 2-Sockel-System, sage ich mal, und auf diesem Sockel habe ich jeweils eine CPU mit 6 Cores. Und die sind HT, das heißt, jeder Core hat noch einen Thread. Ich habe jetzt auf dem einen Sockel 12 Cores oder 12 Threads, auf dem anderen 12 Threads. Der Cache, der L1-Cache, liegt auf dem Sockel. Ist jetzt eine VCPU oder eine Maschine besteht jetzt aus VCPUs von linken und rechten Sockeln, dann wird jedes Mal der Cache invalidiert. Mit jedem CPU-Call wird der Cache invalidiert, weil meine VM sich aus dem linken und dem rechten Sockel vielleicht nur mit 2 Cores bedient, aber sie kann nicht threaden. Also das hat einen echt hässlichen Nebeneffekt. Jo. Und noch Fragen?
Wegen Zufallszahlen könnte man nicht das Random Device der VMs so implementieren, dass die quasi Entropie aus dem Random Device des Hosts abbuchen?
Ja, genau das ist das, was der Virt.io-Treiber tut. Virt.io-RNG, den ich hier auf den Folien stehen hatte, macht genau das. Er benutzt den RNG des Hosts.
Jo. Mir ist noch was Unangenehmes aufgefallen. Das sagen wir, die Systeme selber, die bilden sich ja da rein, zum Beispiel auf eine Festplatte zu schreiben, auf einen Kanal. Mhm. Wenn ich aber viele virtuelle Gerätschaften laufen habe, unten drunter nach auch wieder ein System läuft, sozusagen der Auftrag schreibt mir in diesen einen Block irgendwas, ändert sich, sagen wir mal, zwischendurch die Information, schmeißt irgendwer was weg. Ist mir nachher aufgefallen, dass wir RAID-Systeme oder RAID-Systeme übers Netz per DRBD das überprüft haben. Und feststellen mussten, dass die Sachen überhaupt nicht mehr konsistent unten ankommen.
Absolut.
Das ist doch eine total beschissene Situation,
dass ich
den ganzen Daten nicht mehr trauen kann.
Genau. Habe ich noch eine Minute, die Frage zu beantworten?
Ja, der nächste
okay. Referent. Okay, ja, ganz schnell. DRBD auf virtuellen Maschinen ist die schlechteste aller Ideen, die ihr fahren könnt. wenn ihr VMs betrachtet, die Strategie ist eine andere. Guckt euch mal an, was zum Beispiel Objektspeicher heutzutage machen. Hier haben wir einen schönen Vertreter, also ein Kollege hier, der sehr viel mit Objektspeichern macht. Ceph zum Beispiel. Ihr wollt nicht klassisch DRBD replizieren. Warum auch? Ihr habt eine Virtualisierungsinfrastruktur und unten drunter ein fettes Storage. Das ist redundant. Was für einen Sinn macht es, Pseudoredundanz in VMs herzustellen? Und wenn es nicht mein Storage ist, dann sorge ich dafür, dass es mein Storage wird, indem ich mir zum Beispiel einen Objektspeicher entweder kaufe oder miete. Bei Amazon oder Azure oder name it. Profit Bricks, um einen deutschen Anbieter zu nennen.
Jupp. Okay, falls noch weitere Fragen sind,
ich stehe zur Verfügung.
Noch am Stand von Heinlein.
Mhm.
Ja, okay. Viel Spaß noch.
Danke.